Lieder. Wir haben, denke ich, die Osterbotschaft durch die Lieder eigentlich schon sehr deutlich vernommen oder wahrgenommen, sodass ich da auch fortführen will. Vielen Dank auch für die schöne Dekoration hier, die Blumenpracht, die Tulpen und so weiter. Das hat auch etwas mit derselben Botschaft zu tun. Und zwar ein Ausdruck davon, dass Gott das Leben liebt, ja, und wir sind im Frühling und mit Sehnsucht haben wir gewartet, denke ich, auf, dass die kahlen Sträucher wieder Leben sprießen, und nun ist es endlich soweit. Und ähnlich ist das mit Ostern, mit der Auferstehung, ja, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Jesus starb für uns, aber er ist auch wieder auferstanden und hat das Leben gebracht. Und das zeugt davon, dass Jesus, dass Gott das Leben liebt. Ja. Tod ist nicht das letzte Wort, sondern Gott liebt das Leben und er möchte uns allen auch das Leben schenken. Deshalb ist er auferstanden von den Toten. Ostern, Auferstehung, denke ich, ist das größte Fest der Christenheit. Wobei ich den Eindruck habe, dass wir Weihnachten irgendwie mehr gern haben, mehr lieben als Ostern irgendwie. Oft haben wir so ein bisschen ein Problem mit dem Osterfest, vielleicht auch, weil es damit Tod zu tun hat und man grenzt gerne den Tod aus. Und dennoch ist der Tod Realität in unserem Leben auch. Ja? Wir haben immer wieder damit zu tun. Wir verdrängen das gerne und so schnell wie möglich, aber es ist Realität. Und dennoch möchte ich sagen, dass Weihnachten Jesus oder Gott wird Mensch mit einem ganz klaren Ziel, mit einem ganz klaren Auftrag zu sterben. Das war sein Auftrag. Deshalb wurde Gott Mensch. Er wurde Mensch, um eine Mission zu erfüllen, und zwar um zu sterben, stellvertretend für alle Menschen. Weil er uns Menschen geliebt hat oder liebt, und weil er uns in unserer Notsituation gesehen hat, hat gesehen, die Menschen gehen alle verloren. Und es gab nur einen einzigen Weg, die Menschheit aus dieser Not zu retten. Es musste Gott auf diese Welt kommen und für uns an unserer Stadt sterben. Und jeder, so sagt uns die Bibel, jeder, der daran glaubt, der wird gerettet, der ist gerettet. Und ich möchte heute über die Folgen der Auferstehung sprechen. Welche Folgen hat das für uns? Was bedeutet es für uns heute? Was können wir mitnehmen? Ganz konkret, wir kennen, denke ich, das, was Ostern bedeutet. Aber ich möchte uns fünf Gründe oder fünf Argumente bringen, was Ostern für uns bedeutet. Zunächst einmal sagt Jesus, bevor er überhaupt ans Kreuz geht, bevor er nach Golgatha geht, sagt er im Johannesevangelium Kapitel 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das war die Absicht Gottes, deswegen starb er für uns, damit wir leben können. Und deshalb ist er auferstanden, damit wir leben können. Also die erste Folge seiner Auferstehung ist, wir haben vor Gott Christi Gerechtigkeit. Wir sind gerecht geworden. Besteht die Möglichkeit. Im Römerbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus im Vers 25 folgende Gedanken. Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Also Christus ist an unserer Stadt gestorben, so sagen wir das immer wieder, so lesen wir das auch in der Bibel, aber er ist auch um unserer Willen auferweckt worden, auferstanden. Wäre er nicht auferstanden, so wäre das alles im Nebel geblieben. Gott hat damit bewiesen, dass er das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Und es genügt, es reicht aus. Er hat es angenommen, er hat es akzeptiert und dadurch können wir leben. Wir alle haben ein Problem, und zwar das ist ein Problem der Schuld. Wir machen uns immer wieder in unserem Leben schuldig. Jeder kennt Schuldgefühle in unserem Leben. Und die Frage der Schuld ist geregelt, ist geklärt durch den Tod, stellvertretenden Tod. Und durch die Auferstehung wissen wir, das ist in Ordnung. Das ist, Gott hat es akzeptiert, Gott hat diese Stellvertretung angenommen. Also wir sind, auch heute noch wissen wir, dass wir immer wieder uns schuldig machen. Sünde ist Realität in unserem Leben, genauso wie der Tod Realität in unserem Leben ist. Leider. Aber durch Christus sind wir gerecht gesprochen. Dürfen wir wissen, Gott schaut auf uns durch Christus. Durch seinen Tod sind wir gerecht gemacht worden und durch seine Auferstehung. Zweitens, wir haben eine lebendige Hoffnung. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu. So steht es da. Weil er nicht im Tod geblieben ist, weil er auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat, haben auch wir die Hoffnung, dass wir ewig leben werden. Und das ist eine ganz wichtige Folge für unser Christenleben. Wir lesen in der Schrift, in der Bibel, viel von der Hoffnungslosigkeit der Menschen, im Alten Testament schon, im Buch Hiob lesen wir immer wieder, wie hoffnungslos das Leben ist, in den Sprüchen, aber auch im Neuen Testament, dass wenn wir ohne Gott leben, haben wir keine Hoffnung aufs ewige Leben. Durch die Auferstehung wissen wir, Christus war der Erste. Es gab auch vorher schon Auferstehungen. Wir lesen in der Bibel, Menschen sind vom Tod auferstanden. Diese Beispiele kennen wir. Aber es waren alles andere. Es waren alles Auferstehungen, die in den sterblichen Leib wieder quasi zurückgekehrt sind. Aber irgendwann man dennoch sterben mussten. Christus ist aber der Erste, der auferstanden ist für die Ewigkeit. Er hat einen neuen Leib bekommen und einen Ewigkeitsleib, so sagen wir. Und wir alle haben, die wir an ihn glauben, so einfach ist diese Botschaft, wenn wir an ihn glauben, an das, was er für uns getan hat, dürfen wir diese lebendige Hoffnung haben. Was für ein Geschenk. Der Tod hat nicht das letzte Wort, wie wir das schon in einem Lied gesungen haben. Es ist oft trostlos, gerade wenn man am Grab eines Menschen steht, den man gerne hat, den man lieb hat, der einem sehr nahe steht, dann ist es alles sehr trostlos. Und gerade dann ist diese Botschaft so wichtig, diese lebendige Hoffnung auf das Wiedersehen. Und das ist durch das Sterben und durch die Auferstehung Christi möglich geworden. Eine dritte Folge von der Auferstehung ist, wir wandeln in einem neuen Leben. Wir dürfen leben in einem neuen Leben. In Römer Kapitel 6 lesen wir davon, dass da ist die Rede von der Taufe. In Kapitel 6, Vers 4, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also indem, dass wir uns entscheiden, mit Gott zu leben, indem, dass wir uns bekehren und sagen, ich will jetzt ein neues Leben leben, ist hier dieses Bild, genauso wenn wir jemanden taufen, und er aus dem Wasser wieder herauskommt, so ist er dieses Symbol der Auferstehung damit drin. Eine Auferstehung zum neuen Leben. Und so dürfen wir auch in diesem neuen Leben leben. Das Alte ist vergangen, ein neues Leben ist vor uns. Und wir haben, wie wir auch weiterlesen, wir dürfen damit auch dem alten Leben ein Ende setzen und in der Kraft Gottes leben. Wir müssen nicht von einer Niederlage zur anderen Niederlage gehen, ja, sondern wir dürfen vom Sieg zum Sieg gehen. Wir wissen alle, dass keiner von uns vollkommen ist, keiner ist perfekt und dass die Sünde nach wie vor immer noch Realität in unserem Leben ist. Aber wir dürfen diese Kraft in unserem Leben verspüren, diese Kraft der Auferstehung. Wie Paulus das in einem anderen Brief, in dem Philipperbrief auch schreibt, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Dieselbe Kraft, die Christus auferweckt hat aus den Toten, diese Kraft ist in unserem Leben Realität. Im Leben eines Menschen, der mit Christus lebt, in dem Christus lebt, ist diese Kraft, diese Auferstehungskraft Wirklichkeit. Und das ist eine Folge der Auferstehung, weil Christus dem Tod besiegt hat, wie wir das auch an anderen Stellen lesen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und diese Kraft, die in der Lage war, Christus aus den Toten zu auferwecken, die ist auch in unserem Leben da. Und wir dürfen täglich an dieser Kraft, diese Kraft anzapfen. Und ich denke, wir können das bezeugen, dass Dinge, die uns ohne Christus oft nicht gelangen in unserem Leben, die gelingen uns. Ja? Wir dürfen das immer wieder erleben, dass Gott uns das schenkt. Und wir dürfen hier wachsen. Das ist ein Bild, denke ich, der Auferstehung lässt sich sehr gut auch in der Tierwelt deutlich darstellen. Das Bild von der Raupe und dem Schmetterling. Ja? Eine Raupe, sie lebt, sie krabbelt auf dem Bauch und dann irgendwann mal findet diese Verwandlung statt, wie eine Auferstehung zu einem Schmetterling. Ja? Ich denke, das ist, lässt sich etwas auch mit dieser Kraft Gottes darstellen, mit diesem neuen Leben. Ja? So auch wir, wenn wir oft ohne Gott leben, dann ist es vielleicht wie eine Raupe. Ja? Wenn wir aber diese Kraft Gottes in unserem Leben in Anspruch nehmen, so dürfen wir befreit fliegen und das Leben in vollen Zügen genießen. Eine vierte Folge der Auferstehung ist, wir haben einen lebendigen Hohepriester. Wir beten nicht einen toten Gott an, sondern wir beten einen lebendigen Gott an. Und dieser lebendige Herr ist unser Priester, unser Hohepriester. Ein Priester war immer ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Und so lesen wir auch von Jesus, dass er auferweckt ist und zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt und uns vertritt. Er tritt für uns ein, vor Gott. Und was für ein Geschenk, was für eine Gnade, dass wir diesen hohepriesterlichen Dienst unseres Herrn Jesus Christus haben. Er hat Mitleid mit uns, so lesen wir in der Bibel. Er hat Verständnis für uns, weil er selbst Mensch war. Er kann mitfühlen und er vertritt uns. Er kennt die Anfechtungen, er ist selbst versucht worden, in allen Dingen, so lesen wir. Und er kann uns verstehen, er kann Mitleid haben mit uns. Und weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus lebt, konnte er uns zusagen, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir dürfen wissen, dass Jesus da ist. Er ist gegenwärtig in unserem Leben. Ich kann das von meinem Leben bezeugen. Gerade in schwierigen Situationen weiß ich es, spüre ich das oft, nehme ich das wahr, dass Jesus da ist. Es ist eine übernatürliche Kraft da. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit und ein Grund zur Freude. Deshalb ist die Auferstehung Jesu so wichtig, weil er nicht bei den Toten geblieben ist, sondern er ist auferstanden, er lebt. Und eine letzte Folge wir werden auch auferstehen. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir auch diese Gewissheit haben, dass wir auch auferstehen werden. Jesus ist auferweckt worden und wir werden auch, so lesen wir im 1. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 14, wir werden auch mit ihm auferweckt werden. Hier ist eine Garantie drinnen und es ist uns bezeugt worden in der Schrift. Und so dürfen wir davon ausgehen, dürfen wir fest glauben daran und sicher sein, dass auch wir auferstehen werden. Ich möchte heute uns einfach dazu einladen und uns ermutigen, neu das zu erkennen und neu Gott dankbar dafür zu sein, dass er das für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Ich möchte auch einladen dazu, das für sich persönlich anzunehmen. Und so wie die Bibel uns sagt, jeder, der es glaubt, für sich selbst es in Anspruch nimmt, der darf leben. Und so geht das in Erfüllung, was die Sehnsucht Gottes war und auch heute noch ist. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, dass irgendjemand quasi in den ewigen Tod geht, sondern er will, dass alle Menschen leben sollen. Gott liebt das Leben. Das sehen wir gerade jetzt im Frühling, wie alles wieder Farbe bekommt, wie alles wieder aufblüht. Und viel mehr noch als die Blumen, die Natur, liebt Gott den Menschen und will uns ewiges Leben schenken. Und heute gilt diese Einladung, dass wir das im Glauben für uns persönlich in Anspruch nehmen. Und so dürfen wir sicher sein, dass wir ewiges Leben haben. Gott segne uns dabei. Amen.